Wir sind in Römer 11, die Verse 25 bis 36, die Christoph eben gelesen hat. Vielen Dank auch für die für mich ungewohnte Übersetzung. Man hört dann neu hin. Das hat durchaus einen Vorteil. Vielen Dank. Römer 11, 25 bis 36, wir sind damit auch am Ende dieser drei Kapitel, Römer 9 bis 11, wo es um Israel geht, um Israel zur Zeit des Paulus, um das Israel, seine Volksgenossen, die er unbedingt mit dem Evangelium erreichen will. Diese Menschen brauchen unbedingt Jesus und er hat sie so lieb und sie wollen nicht. Und wir sind am Ende der Zug, wo es um die Zukunft Israels geht. Was ist denn nun mit dem Gottesvolk des Alten Testaments? Hat Gott sie verstoßen, von sich gestoßen? Und Paulus hat gesagt, das kann gar nicht sein. Wen Gott erwählt hat, den stößt er nicht hinaus. Wir haben auch gehört, dass Israel den Heiden, also auch uns, zum Heil dient. Dass Gott Israel zurückstellt, ist uns zum Heil. Für mich ein sehr überraschender Gedanke. Aber das sind die Gedanken Gottes, um die es hier schon ging und geht. Wir haben auch gehört, Israel ist die Wurzel. Und die Wurzel trägt dich, nicht du bist die Wurzel und trägst als Heidenchrist die anderen. Und was Paulus nun sagt, er nennt hier ein Geheimnis. Ich lese uns nochmal den Vers 25, jetzt nach einer anderen Übersetzung. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Ein Geheimnis. Israel hat Jesus leider abgelehnt. Sie sind verstockt, heißt es hier. Verstockung ist ihnen widerfahren. Da heißt es in Johannes 3, das sagt Jesus, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Jesus, das Licht kommt in die Welt. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Kann man das fassen? Dass man Finsternis lieber hat als Licht, also ich verstehe es nicht. Sie haben Jesus abgelehnt. Johannes 1, Jesus kam in sein Eigentum, zu seinem eigenen Volk, das, was ihm gehört, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Mich erinnert das, wenn ich hier auf Israel blicke und diese Verstockung, von der Paulus hier schreibt, sehr stark an Jesaja 1. Da heißt es am Anfang des Buches Jesaja, hört ihr Himmel und Erde nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Wie weh muss das tun, wenn die eigenen Kinder von einem abfallen? Das ist hier Gott passiert. Sie haben Gottes Sohn abgelehnt. Dann geht es weiter in Jesaja 1. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Da ist so ein Schmerz drin, dass Israel, das Volk Gottes, das so viel mit Gott erlebt hat, ihn ablehnt. Aber all das, so haben wir gehört, dient uns Heiden, uns Nichtjuden, zum Guten, zum Heil, zur Rettung, zur Erlösung. Das, was Gott Schweres mit seinem Volk erlebt, das, was sich Israel selbst antut, indem es den Messias ablehnt, dient uns zum Guten. Einige Verse vorne dran in Römer 11 fragt Paulus, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Auf gar keinen Fall, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Paulus müht sich so um sein Volk. Wir lesen immer wieder, zuerst geht er zu Juden, zuerst geht er in die Synagoge, zuerst geht er an den Gebetsplatz, wenn es in der Stadt keine Synagoge gibt. Und nur dann, erst dann, wenn sie ihn von sich weisen, und eigentlich weisen sie ja nicht Paulus von sich, sondern Jesus, dann geht er zu den Heiden. Paulus, bei aller Freude über den Erfolg, menschlich gesehen ist es Erfolg, den er bei Heiden hat, die zu Jesus finden, ist doch der Schmerz so groß, dass sein Volk verstockt ist. Es ist nicht so, dass Gott Israel verworfen hätte, aber Israel hat Gott verworfen. Israel hat Jesus verworfen. Und das ist hier Hintergrund, aber auch Hintergrund unserer Errettung. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das sind Sätze, die wurden sehr unterschiedlich verstanden und werden auch heute sehr unterschiedlich verstanden. Gerade wenn hier steht in Vers 26, so wird ganz Israel errettet werden, wenn ihre Sünde weggenommen wird. Was heißt das? Wir können die einen sagen, zum Beispiel Augustinus, Luther, also hier ist nicht das irdische Volk Israel gemeint. Nicht die Menschen, die Juden, sondern hier sei das geistliche Israel gemeint, die Kirche. Ich wäre sehr froh, ich müsste das an der Stelle nicht sagen, denn das ist ein Drama der letzten 2000 Jahre fast. Gut, Augustinus ist nicht ganz 2000 Jahre, 1600 Jahre reicht auch. Da wird das Volk, das jüdische Volk, das Gott so sehr liebt. Ich glaube, Sabine hat vorhin vom Augapfel gesprochen. Da wird der Augapfel Gottes ersetzt durch die Kirche. Also mir tut es weh. Ich glaube, es passt auch nicht in den Zusammenhang hier von Römer 9 bis 11. Andere Deutung, auch da gibt es verschiedene ganz prominente Vertreter. Ganz Israel ist der Teil von Israel, der an Jesus glaubt. Also nicht glauben wird, Zukunft, sondern jetzt schon glaubt. Judenchristen. Vor 2 Wochen sprach ich, glaube ich, über messianische Juden. Juden, die auch Juden bleiben und heute schon an ihren Messias Jeschua glauben. Ich freue mich riesig über die, das habt ihr gemerkt. Aber ich meine, auch davon ist hier nicht die Rede. Ganz Israel errettet, das ist anders gemeint. Was heute allerdings auch häufig ist, Israel habe einen eigenen Heilsweg. Gott rettet Israel auf andere Art und Weise, als er Nicht-Juden rettet. Was soll man davon halten? eigener Heilsweg. Also in meiner Bibel, ich sage das mal etwas flapsig, steht sehr deutlich in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und das sagt der Jude Petrus: In keinem anderen Namen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden müssen. Was ist dieser Name? Das ist der Name Jesus. Wie sollen denn Menschen ohne Jesus und das, was er da am Kreuz getan hat, errettet werden? Gott hat nicht zwei Heilswege. Einer. Und darauf hat sich Gott festgelegt. Und deshalb werden in der Zukunft Juden errettet, offenbar auf besondere Weise als Volk. Hier steht ganz Israel. Bin sehr gespannt, wie das aussieht. Aber nur durch Jesus. Das hat Jesus Großes getan. Es gibt nicht unterschiedliche Heilswege. Schon den jüdischen Rabbinen war bekannt, ich zitiere, ganz Israel hat einen Anteil an der kommenden Welt. Ganz Israel hat einen Anteil an der kommenden Welt. Paulus schreibt, Vers 26, so wird ganz Israel gerettet. Also ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich möchte einige Gedanken hier im Text etwas vertiefen noch. Nochmal Vers 25, wo steht, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Dieses Wort Verstockung oder Verhärtung, das ist nicht das Wort, was Paulus sonst verwendet und was sonst in der Bibel verwendet wird, für, wenn es darum geht, verstocken, so der Pharao wird, sein Herz wird verhärtet zum Beispiel. Das ist ein ganz anderes Wort. Und über dieses Wort möchte ich kurz nachdenken. Man könnte dieses Verhärten wiedergeben mit hart wie einen Stein machen. Verstockung. Oder da steckt die Hornhaut drin, durch die nichts mehr durchdringt. Ist ja gut, wenn ich barfuß laufe und habe eine Hornhaut. Sonst sieht's übel aus. Ich merke das immer dann, wenn ich bin leider sehr selten mit meinen Händen tätig, nicht mehr wie früher, länger einen Hammer in der Hand habe und einen Tag damit gewütet habe, denn dann bilden sich hier Blasen. Da fehlt mittlerweile längst die Hornhaut. Hornhaut ist an sich gut. Aber wenn es eine Hornhaut wird, Gott gegenüber, wenn ich sein Reden nicht mehr höre, wenn ich sein Werben um mich nicht mehr höre, wenn nicht mehr durchdringt, was er hier in seinem Wort offenbart hat, was ich tun und lassen soll, wenn aber auch sein Trost und seine Stärkung nicht mehr durchdringt durch diese Hornhaut, dann bin ich verhärtet gegenüber Gott. Und das ist das, was Paulus hier meint. Verstockung, Verhärtung ist bei Israel eingetreten. Das ist das, was Jesaja schreibt. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Das ist dann, wenn ich mich immer wieder gegenüber Gott verhärtet habe und Gott mich zum Gericht in diese Verstockung gibt, dann ist wie eine undurchdringliche Hornhaut zwischen mir und Gott. Furchtbares Bild. Aber es ist nicht nur ein Bild. Man reagiert nicht mehr auf Jesus. Der Hebräerbriefschreiber im 3. Kapitel: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Eine wunderbare Aufforderung, oder? Die Hornhaut kann weg. Und ich wünsche dir und mir, wenn es Zeiten gibt im Leben, wo da zu viel Hornhaut gegenüber Gott da ist, um im Bild zu bleiben, dass wir uns ganz neu auf Jesus besinnen und merken, wie er mit all seiner Liebe immer wieder um jeden Einzelnen von uns wirbt, damit wir auf den richtigen Weg kommen. Dieses Wort Verstockung in dieser Form gibt es noch an zwei anderen Stellen im Neuen Testament. Das eine ist bei Jesus in Markus 3, Vers 5. Markus 3, 5 ist eine Stelle, wie man Jesus nur manchmal erlebt. Jesus sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz. Da fällt dieser Ausdruck. Jesus ist zornig. Jesus ist gleichzeitig auch traurig. Ja, aber er ist auch zornig. Was ist denn mit euch los? Vorne dran heißt es in Vers 4, da fragt sie Jesus, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Das ist so eine typisch überführende Frage. Jesus möchte sie auf den rechten Weg zurückbringen. Er wirbt um sie und dann heißt es hier, sie aber schwiegen still. Es kann doch nicht sein, wenn ich von Gott überführt bin, wie ich gerade Gottes Wort verdreht habe. Und Gott sagt mir das auf den Kopf zu, dass ich dann stillschweige im Sinne, nö, gebe ich nicht zu, ist nicht so. Lassen wir an uns vorübergehen. Da kennt jemand Gottes Wort ganz genau, weiß ganz genau, was Gottes Wille ist und schiebt ein gutes Gebot Gottes, das Sabbatgebot, vor, um dem auszuweichen, was Gott will. In Markus 7 sagt Jesus, ganz geschickt hebt ihr Gottes Gebot auf. Das macht ihr so gut. Die andere Stelle ist im Epheserbrief, im 4. Kapitel, Epheser 4, Vers 18. Da heißt es, ihr Verstand ist verfinstert. Sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie haben es ihr Herz gegenüber Gott verschlossen. Es gibt ja diesen wunderbaren Vers in Offenbarung 3, dass Jesus an der Tür steht und anklopft. Ja, aber ich kann auch die Tür dreimal abschließen und zulassen. Er zwingt mich nicht, diese Tür aufzumachen. Aber es gibt diese Möglichkeit. Wie dumm sind eigentlich Menschen, die lieber in der Finsternis bleiben, die lieber in der Verhärtung bleiben, in der Verstockung, als sich auf Jesus wirklich ganz einzulassen und mit ihm ganze Sache zu machen. Wie dumm sind Menschen und wie dumm bin ich manchmal. Wenn du das nicht kennst, von dem ich gerade rede, herzlichen Glückwunsch. Das ist sehr, sehr gut, wenn du das nicht kennst. Ich sehe das immer wieder eine Gefahr, dass ich eine falsche Hornhaut gegenüber Gott bilde. Ein zweiter Punkt. Bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Also ich bin heute an dem Vers 25, merkt ihr? Bis die Fülle der Heiden. Was hast du gelesen, Christoph? Da war von einer Zahl, volle Zahl oder Anzahl. Was? Ich meine, es war volle Anzahl. Der Elberfelder ist... Ja, in der Elberfelder ist es Vollzahl, Luther ist es Fülle und der Christoph hat was anderes gelesen.
Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat.
Die volle Anzahl an Menschen zu Christus gefunden hat. Da geht es weniger um eine bestimmte Zahl, sondern es geht um eine große Zahl. Da kommen viele zum Glauben. Das ist ein Wort, diese Fülle oder Vollzahl, die wird oft nicht als Zahl verwendet, sondern ganz stark für Fülle. Epheser 3, Vers 19, da geht es darum, die Liebe des Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Oder Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das ist eine Fülle, ein Reichtum, eine riesige Zahl, aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, die da zu Jesus findet im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte, der Jahrtausende. Darauf ist hier der Blick, bis die volle Anzahl der Heiden eingegangen ist, also zu Christus gekommen ist. Was mich traurig stimmt, manchmal stelle ich in freikirchlichen Kreisen fest, so man möchte lieber eine kleine Herde haben. Sagt nicht Jesus auch in Lukas 12, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ja, war ja eine kleine Herde damals. Und manchmal ist es dann nach dem Motto, je kleiner, je reiner, je feiner. Ja, müsstet Heidis Gesicht gerade sehen, das drückt sehr viel aus. Ja, das ist, warum soll das reiner sein, wenn es kleiner ist? Manchmal nur deshalb, weil sie dann alle so sind wie ich. Wie langweilig. Nein, die kleine Herde ist überhaupt kein Gut. Gott denkt größer. Gott handelt größer. Ich meine, ich habe vor 2 Wochen erwähnt schon, dass in Apostelgeschichte 2 von 3000 Männern die Rede ist, die gläubig werden. Und in Apostelgeschichte 4 von 5000 Menschen, die der Gemeinde hinzugefügt werden. Das ist doch ganz anders als eine kleine Herde. So fängt's an. Apostelgeschichte 18, Korinth, da ist der Paulus so richtig unter Druck. Ich kann verstehen, dass er Angst hat. Und dann erscheint ihm, dann spricht der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Warum? Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also ist noch kaum jemand zum Glauben gekommen. Und Gott spricht von, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Was hat Gott vor in Korinth? Offenbarung 7, Vers 9. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Das ist ein Blick in den Himmel. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das muss großartig sein. Da fehlen mir die Worte. Eine Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen und Stämmen, die sind doch so total unterschiedlich. Wir, die wir heute Morgen hier sind, sind ja schon etwas unterschiedlich. Aber stellt euch vor, alle Nationen und Stämme, alle sind unterschiedlich. Und dann loben die mit einer Stimme Gott. Das ist traumhaft, oder? Da ist mal alles vergessen und hinter uns, was uns trennt. Da ist alles vergessen und hinter uns, was uns belastet. Da ist auch alles hinter uns, was irgendwie wichtig wäre. Da ist nur noch Jesus. Und Gott. Darauf läuft es zu, das ist die Vorstellung Gottes. Der Petrus musste das sehr, sehr drastisch erfahren dass das nicht erst im Himmel so ist, sondern dass das schon auf der Erde ein ganz, ganz wichtiges Prinzip ist. Ich bin jetzt in Apostelgeschichte 10. Er möchte nicht zu Heiden, auf gar keinen Fall. Das ist für ihn das absolute Schreckgespenst. Also bitte, bitte nicht, Herr. Und dann lässt Gott mit ihm die Heidenmission beginnen. Mit dem Petrus, da kommt so eine Vision mit einem Tuch voll von unreinen, wabbelnden, schwabbelnden, glitschigen Sachen, die er niemals anrühren würde. Und Gott sagt zu ihm, nimm und schlachte. Aber Herr, das bitte nicht. Also das geht nicht. Damit hat ihm Gott gesagt, du musst zu den Heiden. Das, was du nicht verstehst. Zu den Menschen, denen du das Evangelium gar nicht bringen willst. Zu den Menschen, die bisher draußen standen aus dem Gottesvolk. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 10, Petrus tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Meine Lieben, ich wäre froh, wenn ich schon mit jedem hier in der Gemeinde so weit käme, ihn völlig ohne irgendwelche Vorbehalte jeden Tag gegenübertreten zu können. Aber was ist denn, ihr seid ja alle aber ganz reizend im Vergleich zu anderen Menschen. Was ist denn, wenn sich die Frömmigkeitsstile drastisch unterscheiden? Ich hatte damals im Studium in der Schweiz einen lieben Mitstudenten. Wir hatten einmal in der Woche gemeinsame Gebetszeit, haben miteinander gebetet, sehr schön. Plötzlich tut es einen Schlag neben mir. Er war ausgebildeter US Navy, also diese auch etwas besser beieinander, und hat sich mit vollem Kampfgewicht auf den Tisch geworfen. Halleluja, Herr, du bist groß. Von ganzem Herzen. Ich habe gedacht, ich erlebe es nicht, wo bin ich denn da hingeraten? Jeder von uns könnte manches erzählen, wo das, was wir eben aus Offenbarung 7, Vers 9 hörten, wie alle da vor dem Thron Gottes stehen, heute doch sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Manchmal störe ich mich, wenn jemand die Hände hebt, und manchmal störe ich mich, wenn jemand die Hände nicht hebt, und manchmal störe ich mich, wenn jemand so redet, und manchmal störe ich mich, wenn jemand beim Gebet nicht redet, und könnte genug weitermachen. Gott denkt größer. Ein letzter Punkt. Ich bin bei Vers 25 heute. Da heißt es, ich will euch ein Geheimnis sagen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Jemand hat diese Woche gemeint, manchmal ist das Schulmeisterliche das Problem dieser Person. Und ich habe dann spaßeshalber gesagt, also das Problem kenne ich überhaupt nicht. Das sich für klug halten. Noch dazu, wenn es um Gottes Weisheiten geht. Hier geht es darum, sich für klug halten, den Durchblick haben im Blick auf Israel. Paulus offenbart hier ein Geheimnis, steht hier in Vers 25. Und ohne diese Offenbarung, dieses Geheimnisses, würden wir nichts davon verstehen. Ich bin froh, dass Gott in seiner Gnade so weit geht, uns so viel Einblick zu gewähren. Aber ich möchte nicht darüber hinausgehen, über das, was offenbart ist. Ich erlebe immer wieder, dass ich selbst in der Gefahr stehe, zu spekulieren und alles Mögliche. Ich möchte aus diesem Text ganz stark lernen, bei dem stehen zu bleiben, was offenbart ist. Sich selbst für klug halten bezüglich Israel. Hier in Römer 11, da rede ich jetzt ganz persönlich von dem, was ich die letzten Monate erlebe, oder schon viele Monate erlebe. Da ist eine ganz eindrückliche Warnung. Andreas hat letztes Mal darüber gesprochen, Israel nicht zu vergessen. Vers 18. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Wurzel, das sind hier nicht die Judenchristen, sondern das ist das verstockte Israel. Anders kann ich diesen Text hier nicht sehen. Unsere Wurzel ist das Volk Israel, das heute verstockt ist, wie zurückgestellt ist, uns zum Guten. Das ist unsere Wurzel. Was haben wir mit dieser Wurzel gemacht? Vergessen scheint manches Mal dass Gemeinde Jesu jüdischen Hintergrund hat. Also mir ist es nicht so bewusst gewesen, wird mir immer mehr bewusst. Daher kommen wir als Gemeinde. Vergessen oder zumindest sehr diffus, höchstens noch da, ist der jüdische Hintergrund des Neuen Testaments. Das Neue Testament ist zum Großteil, wenn nicht sogar ganz, von Juden geschrieben. Das Alte Testament nun sowieso. Da ich mich von Berufswegen ja etwas mehr damit beschäftige, hat es mich erschüttert, dass man das erst wieder so richtig seit maximal 70 Jahren wieder entdeckt. Also sprich, vor dem Zweiten Weltkrieg gab es schon etwas darüber, aber nicht viel. Aber nach der Shoah, nach dem Holocaust, begann man ganz neu an die jüdischen Wurzeln des Neuen Testaments zu gehen. Was haben wir denn gemacht? Die ganze Zeit. Wenn ich die Wurzel nicht mehr kenne, wie will ich denn dann verstehen, wie Jesus ist und wie Paulus ist? Ihr habt es da ein wenig besser. Ihr könnt euch als Gemeindeglieder zurücklehnen. Die Lehrer in der Gemeinde können sich hier nicht zurücklehnen, ich schon gar nicht, der ich auch Pastoren ausbilde. Was haben wir gemacht? Womit hat Gemeinde Jesu begonnen? Juden, Christen. Wo sind die Juden, Christen heute? In den Gemeinden. Wenn, dann, wir haben tatsächlich gar nicht so wenige messianische Juden, die irgendwo in eine nicht messianisch-jüdische Gemeinde gehen, und als messianischer Jude kaum in Erscheinung treten. Gibt es gar nicht so wenige auch in Deutschland, ja. Aber wie können sie sich einbringen mit ihrem wertvollen Erbe? Sie gehören viel, viel näher zur Wurzel, die uns trägt, als wir dahin gehören. Und das fängt ja erst wieder an. Messianische Juden, das gibt es noch nicht so lange. Eben sprach ich, im Blick auf Forschung, jüdische Hintergründe des Neuen Testaments von 70 Jahren, messianische Juden ist ungefähr die gleiche Größenordnung. Davor gab es kaum, wenig, sehr wenig, messianische Juden. Gott fängt irgendwie wieder mit den messianischen Juden, ich sage es jetzt anders, Gott scheint mir mit den Judenchristen, die ich hier im Neuen Testament so prägend habe, wieder neu anzufangen. Warum muss er neu anfangen? Weil wir als Gemeinde Jesu versagt haben. Wir haben sie längst draußen. Seit 1800, 1900 Jahren, draußen. Wir bekommen sie irgendwie auch nicht mehr rein. Was haben wir gemacht mit dem, was Gott eigentlich vorhat? Was haben wir gemacht mit dem, was Paulus hier ein Geheimnis nennt? Und manchmal scheint mir sehr in den Hintergrund getreten zu sein, wenn nicht sogar vergessen zu sein, dass Jesus nie Christ geworden ist, sondern Jude war. Dass Paulus immer ein Jude war und dass Petrus immer ein Jude war und auch geblieben ist. Die Kirche, die Gemeinde Jesu hat in der Vergangenheit sich für klug gehalten, die Juden aus dem Gottesvolk zu entfernen. Da dachte man hat den Durchblick, wenn es um die Rettung von Menschen geht. Da wurde vergessen, was Paulus am Anfang unseres Römerbriefs geschrieben hat, Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Nichtjuden, die Griechen. Ja, gilt das heute nicht mehr, den Juden zuerst. Man könnte manchmal den Eindruck haben. Natürlich gilt das noch. Jüdische Menschen brauchen das Evangelium von Jesus. Unbedingt. Ich freue mich über die Juden, die heute schon ihren Messias Jesus gefunden haben. Das ist wunderbar. Immer eine sehr, sehr große Freude und manchmal auch ein Schmerz, schwer miteinander Gemeinschaft haben zu können. Also vielleicht bin ich da ja nur ungeschickt, aber andere machen die Erfahrung auch. Bei aller Freude, dass Juden wieder an Jesus glauben, auch bei aller Freude, dass Israel in das Land zurückgekommen ist, das ist etwas, was mich riesig freut, weil ich da ein Wirken Gottes sehe, unbedingt. Aber das, was hier in Vers 26 steht, ganz Israel wird gerettet werden, da fehlt noch viel. Da fehlt noch sehr viel. Ich saß in Jerusalem an einem der Feiertage an der Klagemauer und habe im Propheten Jesaja gelesen. Kommt ein jüdischer Orthodoxer zu mir und fragt, was ich da tue. Habe ihm gezeigt, ich lese hier Jesaja. Er hat sich sehr gefreut und hat gemeint, das, was du da liest, das erfüllt sich hier vor deinen Augen. Wiedergeburt des Volkes Israel im Land. Ich sehe es als ein Wunder Gottes an, was da geschieht. Aber sprich mal den gleichen Mann auf Jesus an. Das ist äußerst schwierig. Ich bin gespannt, was Gott vorhat. Und ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr jüdische Menschen Jesus finden. Jüdische Menschen brauchen das Evangelium. Eben war die Rede von alle werden gerettet, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Alle Menschen brauchen Jesus, alle Arten von Menschen, nicht nur die, die ich aussuche. Auch das wird mir dieser Tage immer wieder wichtig. Man trifft eine Auswahl im Blick auf die Juden. Wie kommen sie zum Glauben? Da habe ich heute ein bisschen drüber geredet. Wie ist es denn mit Nichtjuden? Trifft man da auch eine Auswahl? Ich fürchte, man macht automatisch ein bisschen eine Auswahl. Das fängt schon damit an, auf den Menschen gehe ich leichter zu. Dem kann ich leichter von Jesus erzählen als einem anderen. Schon da treffe ich eine Auswahl, ganz unbewusst und manchmal auch bewusst. Kennt ihr den Gedanken? Also der scheint mir jetzt aber so kaputt, zugedröhnt, versunken in seiner Depression, betrunken, in Hochstimmung oder sonst was zu sein, der würde ja gar nicht annehmen, was ich ihm über Jesus sage. Macht es denn Sinn, diesem Menschen von Jesus etwas zu sagen? Kennt ihr den Gedanken? Wenn nicht, freut es mich sehr, denn es ist ein sehr, sehr schwieriger Gedanke. Es war der Gedanke, den ich eben schon beim Petrus hatte. Soll ich denn zu Heiden gehen? Letzter Punkt, sich für klug halten. Manchmal bilde ich mir ein, ich habe den Durchblick für Gottes Pläne für mein Leben. Und manchmal bilde ich mir auch ein, ich habe den Durchblick für Gottes Pläne für dein Leben, für das Leben von jemand anderem. Da weiß ich doch immer ganz genau, was gut für mich wäre oder für dich. Aber Gott scheint irgendwie eine Hornhaut zu haben gegenüber meinen Wünschen und Plänen. Manchmal blicke ich die Pläne gar nicht, obwohl sie Gott schon längst offenbart hat und klar gesagt hat, was richtig und was falsch ist, wo es hingehen soll und wo es nicht hingehen soll. Aber ich halte mich für klug und sei es nur in meiner Ratlosigkeit. Hiob hatte ja eine Menge von Problemen. Eines seiner Probleme war, er wollte mitreden und erklären, wenn es um Dinge ging, die zu hoch für ihn waren. In dem Hiob finde ich mich ganz gut. Nicht in dem Leid, das er zu tragen hat. Das ist irgendwo jenseits meiner Vorstellung. Aber dieses Mitreden wollen. Und da heißt es dann am Ende des Buches in Hiob 42, Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Das sind Worte, die sollte zumindest ich mir übers Bett hängen. Manchmal suche ich nach Erklärungen für alles Mögliche, wie Leid, Schmerz, Geschrei, wie es in der Offenbarung heißt. Manchmal suche ich Lösungen für die Probleme der Welt. Im Moment hätte man gerne Lösungen für so manches. Und ich verstehe doch so wenig. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich habe mich gefragt, gerade wenn es darum geht, mir zum Besten dienen, was sich so in meinem Leben ereignet, wie es denn mit meiner Liebe zu Gott aussieht. Hier ist die Rede davon, denen, die Gott lieben. Meine Liebe zu Gott, die sich durchaus gern in Worten oder Gefühlen zeigt, aber manches Mal nicht so im Handeln. Was macht meine Liebesbeziehung zu Jesus? Und ich stelle in meinem Leben fest, wenn ich wirklich eng mit Gott lebe, dann fällt es mir viel, viel leichter, mich nicht selbst für klug zu halten, aber sicher zu sein, das, was in meinem Leben geschieht, ist mir zum Besten. Welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gottes ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.